Aura in Harvard. Aura Perkins war Studentin im letzten Semester. Ihre Blicke waren wie eine Gewalt, die einen je traf. Wahrhaftig, Leute, die sie kennenlernten, hoben oft unwillkürlich die Arme, als müssten sie sich abschirmen gegen den Glanz ihrer Erscheinung. Sie war ein etwas mageres, tulpengleiches Mädchen von mittlerer Größe. Sah man sie im Sonnenlicht, sah man den Marxismus sterben. Ich bin nicht der Einzige, der das sagte. Es lag einfach daran, dass man, wenn man eine Wertarbeit von derart hoher Qualität plötzlich leibhaftig vor sich sah, eine Entscheidung zu treffen hatte, ob eine solche Qualität Recht auf persönliches Existieren besaß oder ob sie dem Staat gehörte und unter Bewachung gestellt werden sollte, im Maßstab verkleinert, überhaupt kleiner gemacht, ausgelacht. Hinzu kam noch faktisch, dass man reich sein musste und berühmt, wenn man Hand an sie legen wollte. Sie stellte ja fraglos eine Trophäe dar. Und die Frage erhob sich, ob diese Trophäe nun unbedingt nur aus ökonomischen und politischen Gründen zu verleihen war oder ob auch der Zufall dabei mitspielen konnte. Ich war ebenfalls Student im letzten Semester und ein Spötter. Ich hatte kein Geld. Ich war ohne Stammbaum. Aura kam mir vor wie der leibhaftige Beweis dafür, dass das Leben ein erschreckendes Phänomen der Bewusstseinsoberflächlichkeit war. An ihr wurde jeder Begriff, den ich von psychologischer Normalität oder von Gerechtigkeit hatte, zu Schanden, weil die Normalität nicht so bewunderns- oder begehrenswert war wie Aura. Oder vielmehr war sie die Normalität selbst, und alles andere fiel dagegen ab, war Abweichung, Ausnahme. Und Gerechtigkeit war unvorstellbar, wenn sie oder jemand ihresgleichen, sofern es überhaupt noch ihresgleichen geben konnte, wenn man sie einmal gesehen hatte, nicht mit einem schlafen wollte.